Sie hören den Podcast für nicht entscheidbare Fragen der Akademie für Potenzialentfaltung und der Akademie für salutogene Beziehungsgestaltung mit dem Vorstand Dr. Klaus-Dieter Dohne und Robert Wegner. Beide beleuchten in unterhaltsamer, aber auch tiefgründiger Art Phänomene der Potenzialentfaltung in sozialen Systemen wie Arbeit, Familie, Freundschaften, Beziehungen und Gemeinschaften jeder Art. Die sogenannten nicht entscheidbaren Fragen, also zum Beispiel, wie lebe ich eigentlich ein Leben richtig, machen uns Menschen das Leben oft sehr schwer, weil es für sie keine eindeutig richtige Antwort gibt. Es gibt dafür kein Maß oder Kriterium, welches uns beim Einigen und Bewerten helfen könnte, was nun richtig oder falsch ist. Das bringt natürlich jede Menge Energie, Dynamik und auch sozialen Zündstoff in unsere Beziehungen und Gemeinschaften. Aber hören Sie einfach selbst.
Hallo lieber Robert, ich begrüße dich zu einer weiteren Aufnahme unseres Podcastes und freue mich auf einen neuen Dialog und Austausch mit hoffentlich anregenden Geschichten und Inhalten, nicht nur für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern uns beiden soll es ja auch Spaß machen und mir besonders, weil altes Sprichwort meiner Großmutter, wenn jeder an sich denkt, wird keiner vergessen. Also, wie sieht's aus? Was hast du uns mitgebracht?
Was habe ich mitgebracht? Ich habe mal drei Schlagworte mir notiert zu meiner eigenen Übersicht und Orientierung. Und ich pitche jetzt einfach mal drei Begrifflichkeiten. Du kannst dir gucken, welcher am ehesten mit dir resoniert. Und zwar, der erste Begriff lautet Neuorientierung. Der zweite Begriff Echomenschen. Und der dritte Begriff Echokammern.
Finde ich, alle drei sprechen mich an. Die beiden letzten hängen scheinbar irgendwie zusammen. Das ist eine sich auf Menschen bezieht.
Nicht zwingend.
Ja, okay.
Der Eindruck könnte entstehen. Ja,
das eine scheint ein eher größerer Raum zu sein, ein unbelebter Raum, der Echo produziert. Eine Kammer und das andere bezieht sich wohl auf Menschen, Echo. Ja. Kann mich gar nicht so spontan festlegen, sage ich mal, den mittleren Begriff als erstes.
Echomenschen. Genau, also Echomenschen habe ich so als Begriff für mich geprägt, wenn mir Menschen begegnen, bei denen ich das Gefühl habe, die kommen mir irgendwie bekannt vor. Also weiß nicht, ob du das kennst, dass du manchmal Leute siehst, die dich an jemanden erinnern.
Ganz häufig sogar.
Ja, ja, okay, da bin ich gleich neugierig, wenn ich erstmal kurz den Begriff erklärt oder hier in dem Rahmen definiert habe. Also einerseits Menschen, die mich an jemanden erinnern, sei es an Personen aus der Vergangenheit, Freunde, Bekanntschaften, Menschen, die irgendwie mal wichtig waren, die einfach eine Spontanreaktion auslösen, wo ich mir denke, entweder kommt es mir so vor, als wäre das die Person gewesen oder wo dann einfach da große Parallelen für mich erkennbar sind. Und auf der anderen Seite gibt es die zweite, ich nenne es mal Klasse von Echomenschen, das ist immer dann, wenn ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie früheren Versionen von mir selbst begegne oder zukünftigen Versionen von mir selbst. Das finde ich einfach spannend, dann zu merken, okay, da begegnet mir jetzt jemand, die Person erinnert mich an eine frühere Variante von mir selbst, im Guten wie im Schlechten. Und das finde ich beides spannend, eben einerseits fremden Echos in Anführungszeichen zu begegnen und auf der anderen Seite aber auch Echos, die mir selbst bekannt sind oder die vielleicht noch in Zukunft auf mich warten.
Ja, aber ich freue mich zumindest, dass du jemand zu sein scheinst, wie du gerade gesagt hast, dass du schon Menschen begegnest, wie du zukünftig sein wirst. Also du weißt das schon, wie du in der Zukunft sein bzw. dann gewesen bist, weil du jetzt schon unmittelbar den Vergleich herstellen kannst.
Ja, sagen wir, es ist auf jeden Fall insofern der Resonanz, wo ich hin möchte.
Ah ja, okay.
Also dieser Limitierung bin ich mir durchaus bewusst, aber Und ich nutze dann solche Personen natürlich auch als Inspiration, um zu gucken, okay, was für Schritte sind die denn gegangen, von denen ich mich möglicherweise auch inspirieren kann, was davon kann ich irgendwie adaptieren oder auch in einer gewissen Art und Weise kopieren, aber die eben als Inspiration zu nutzen für meine persönliche eigene Entwicklung.
Ja, das andere, was ich interessant finde, ist, dass du sagst, wenn du Menschen begegnest, die dich an dich selbst, an, sagen wir mal, frühere oder an positive oder nicht so positive Eigenschaften an dir erinnern, ich würde mal die andere Haltung dagegen setzen. Ich begegne oft Menschen, die haben mit mir nie was zu tun, sondern das sind immer andere Menschen. so bin ich viel freier und kann die dann entsprechend bewerten und diagnostizieren, ganz unabhängig von mir. Also eine beobachterunabhängige Perspektive einzunehmen.
Ich frage mich gerade, von wegen KD, meinst du das wirklich ernst, was du gerade sagst? Weil, ne, beobachterunabhängig kannst du ja quasi salopp in die Tonne klopfen. Und ich bin, gehe ja sogar so weit zu sagen, dass ich in jedem Menschen Aspekte von mir wiederfinde, weil wir Menschen ja, ich sag mal, das gesamte Spektrum des Menschseins in uns abbilden, in mehr oder minder starker Ausprägung. Also von dem her frage ich mich gerade, und ich frage es auch gerne explizit, damit auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das wissen, ob du mich gerade hier damit auf den Arm nehmen wolltest oder das tatsächlich so meinst, wie du gesagt hast.
Also du weißt natürlich, dass ich als Systemiker und überhaupt nicht von der beobachterunabhängigen Wahrnehmung ausgehe, das ist schon klar, der Welt. Aber ich kenne Menschen, die machen das so, die hatte ich bei deiner Einführung sofort im Kopf. Die sind gnadenlos, wie die, was die da alles feststellen bei anderen, ja, die bewerten und Eigenschaften zuschreiben und so weiter, egal erstmal positiv wie negativ, und immer so einen Eindruck erwecken, dass das alles ganz unabhängig von ihnen ist.
Weil der andere ja so ist.
Weil der andere so ist, genau. Und ich nehme ja nur das wahr, weil der andere so ist.
Ja, klar, es hat nichts mit mir zu tun.
Genau.
Und jeder, der es nicht so sieht wie ich, der hat natürlich auch irgendwie ein Problem. Der hat es irgendwie nicht verstanden.
Genau. Und wenn man das aber so formuliert und sieht wie du, kann man sich von diesen Menschen ja auch den Vorwurf aussetzen. Das ist ja wieder diese typische Psychologisiererei. Typisch, du bist ja Psychologe, die machen das ja so. Mhm. Die bringen alles mit sich in Verbindung.
Ach so, ja. Vollkommen egozentrisch. Ja. Anstatt, dass ich die anderen einfach so sein lasse, wie sie sind, menge ich mich selber noch rein und sage, dass da meine Bewertung ja auch eine Rolle spielt und meine Betrachtung. Und eigentlich kann ich die Leute doch mal in Ruhe lassen, anstatt mich da schon wieder irgendwie reinzumengen.
Genau. Ich war neulich eingeladen auf so eine Art Sommerfest und dann kam ich da mit jemandem ins Gespräch und der bekam irgendwie mit, dass ich Psychologe scheinbar sei und so weiter. Und dann musste er mir gleich erstmal den Psychologenwitz erzählen, so einen dieser ganzen Psychologenwitze. Und der ging dann so ungefähr: Wie viel Psychologen braucht man, um eine Glühbirne in die Fassung zu drehen? Muss man ja heute nicht mehr. Mhm. Heute werden sie ja eingesteckt, aber
damals.
Weißt du es?
Also die spontane Zahl, die mir in den Sinn kommt, ist 5. Also einer, der vermutlich, oder nee, vermutlich hast du einfach 5 Psychologen unterschiedlicher Therapieschulen, also dann Psychotherapeuten, die dann auf die Glühbirne einreden, dass sie sich doch selber eindrehen möge. Irgendwie sowas wird es vermutlich sein.
Ja, wunderbar. Ich wusste, dass ich eine komplexe Antwort erhalte, die zum Thema passt, zu den ganzen Schulen. Ich habe dann auch gesagt, ach, ich hätte viele Ideen, aber ich fände es schöner, wenn er es mir sofort verrät. Und der sagt, ja, man braucht nur einen Psychologen. Ich sage, wie, nur einen? Das kann doch nicht sein. Doch, sagt er, aber nur, wenn die Birne wirklich will. Und er hat sich diebisch gefreut. Ja.
Gut. Ist ja schön, dass mindestens er eine gute Zeit hatte dann.
Ja, das ist gut. Aber ich habe das dann nochmal aufgenommen und habe das in eine Ernsthaftigkeit überführt. Also meinte ich zumindest und habe ihm dann erklärt, ja, das ist genau die große Kunst in unserem Job. Weil wenn die Birne nicht will, dann geht wirklich nichts. Hm. Und aber das herauszulösen, dieses Wollen, dass Leute aus sich selbst heraus dann in die Fassung wollen oder ohne die Fassung zu verlieren. Das ist dann die große Kunst, sage ich. Deswegen kann das halt auch nicht jeder machen.
Und dann hast du dein Mikrofon fallen lassen und bist gegangen und hinter dir Feuerwehr, so was für ein Burn.
Ja, ich meine, da braucht man schon eine gewisse Sensibilität und Einfühlung, damit man genau diese Stellen findet. Und das fällt mir gerade nochmal eine Geschichte ein. Ich hatte vor kurzem einen jüngeren Mann, da, der fragte an, ob ich mit ihm mal sprechen könne. Er hätte so eine Art Burnout-Symptome, wie er das bezeichnete. Und war irgendwie, glaube ich, so anderthalb Jahre verheiratet, dann ganz frisch. Dann ist die Frau irgendwie umgangssprachlich formuliert abgehauen. Also hatte irgendwie die Nase voll, ich lieb dich nicht mehr, so. Ist dann auch spontan ausgezogen. Er hatte vorher schon in jungen Jahren ein Haus erworben und alles total schick gemacht und war ganz emsig am Arbeiten. Und hat ihr auch, glaube ich, sehr viele Wünsche erfüllt und trotzdem war es das dann nicht. Und dann hat er relativ zeitig eine neue Partnerin kennengelernt, die ist schwanger jetzt. Alles sehr frisch hintereinander und die ist jetzt auch in dieses Haus eingezogen und plötzlich hat ihn der Antrieb verlassen, er zweifelt an sich, die Energien sind weg und so weiter. Und dann war er zum Erstgespräch hier und dann hab ich so ein bisschen locker gefragt und dann kam relativ schnell raus, dann war die Antwort, also was er gedenkt sozusagen, also ich hatte das dann so vorbereitet, dass meine Frage eigentlich bei ihm auslösen sollte, weniger Verantwortung zu übernehmen, ne? Weil er so jemand ist, der ganz viel Verantwortung übernimmt überall. Und hatte das so eigentlich aufgebaut und vorbereitet, gefragt, was er denn machen könnte an seinem jetzigen Zustand. Und dann hat er, und das ist so klassisch für so Menschen, gesagt, ja, immer noch mehr zu machen, noch mehr Verantwortung zu übernehmen, noch mehr für die neue Partnerin da zu sein, noch mehr am Arbeitsplatz. Also er wertete sich selbst noch ab, obwohl er schon viel mehr als die meisten anderen Menschen macht. Also eine schöne Bestätigung nochmal gewesen für, was wir Menschen gern machen, mehr desselben. Gerade wenn wir in der Krise stecken, die Erfolgsstrategien, die unsere Erfolgsstrategien sind, dann nochmal mehr zu machen. Und jetzt war er zum zweiten Termin da und ist noch nicht so wirklich gut und besser und so weiter. Und dann meinte er, er hätte von eigentlich schon sehr früh von klein auf so das Gefühl, er müsste immer mehr machen, auch dass andere ihn mögen. Dass die ihn so aufnehmen, dass die ihn anerkennen, früher, dass die mit ihm spielen und so weiter. Und er immer das Gefühl hätte, dass Leute ihn auch gern ausschließen oder halt entwerten in irgendeiner Form. Und und dann war irgendwann die Frage angenommen, er hätte einen Zauberstab und er könnte sich wünschen, von einer Person jetzt als erstes besondere Anerkennung und Wertschätzung zu bekommen. Welche Person fällt ihm da spontan ein? Und die spontane Antwort war mein Vater. So, und plötzlich waren wir dann relativ schnell bei der Geschichte, dass scheinbar der Vater auch einen Vater hatte, der nicht so viel Anerkennung hatte. Und er eigentlich das Haus gekauft hat, Familie gegründet, so viel zu machen, weil er eigentlich das an seinem Vater würdigt, weil der auch sehr jung Vater geworden ist und sehr viel gearbeitet hat, und um die Familie zu ernähren. Und dann habe ich so gesagt, aber du hast doch das auch alles schon geschafft und machst das alles gerade. Ja, sagt er, aber ich kann den nicht erreichen, weil der hat das schon alles 8 Jahre früher gemacht als ich. Aber da war so die Stelle, jetzt komme ich zum Ausgangspunkt zurück, wo die Birne plötzlich eine Fassung gespürt hat. Also an der Stelle saß dann die Emotionalität, obwohl vorher das erst, so wie sich manche Therapiegespräche dann so anfangen, dass es so schwere Arbeit wird auf unserer Seite, auf der professionellen Seite. Weil nichts schwingt, aber da saß dann die Emotion und dann, sage ich mal, war der Knoten geplatzt und dann lief es eigentlich ganz von alleine erstmal, damit das Problem nicht prinzipiell gelöst war, aber da war die Berührung sozusagen. Ja, jetzt habe ich mich da ein bisschen verloren vielleicht, aber nochmal ein Beispiel auch, wenn man diese Punkte findet oder anspricht oder die Menschen sie letztendlich selbst finden, ja nur mit unserer Hilfe, dass dann vieles möglich ist allein, was sonst nicht möglich ist. Ja.
Ich hatte auch gar nicht das Gefühl, dass du dich da jetzt verloren hast, weil ja es für mich eher nochmal ein Beispiel ist für eine andere Form von Echo, nämlich inwiefern letztendlich unsere Familiengeschichte oder letztendlich auch die Familiengeschichte unserer Eltern auf uns wirkt. Also da bin ich ja schnell bei transgenerationalen Traumata, ne, Familienmustern und dergleichen. Also auch da sehe ich zumindest das Echo in dem Zusammenhang, mit ja auch der Möglichkeit, ich sage ja mal, die Sachen, die wir so erzählt bekommen und die in uns nachhallen, letztendlich ja zu bearbeiten und damit einen anderen Umgang zu finden als vielleicht die Generation und die Varianten in Anführungszeichen vor uns.
Absolut. Besonders was mich da selbst dann persönlich noch berührt hat, war, dass das auch scheinbar nicht ansprechbar war zwischen Vater und Sohn bisher. Ja, dass da zwar ganz viel im Inneren wirkt, man guckt auf den anderen, man wartet drauf, man macht alles so und denkt, jetzt habe ich doch alles so gut gemacht, jetzt müsste er doch oder andere doch feststellen, du bist ein guter Sohn. Null. Ja. Wie das quasi so lange im Leben wirkt und einen auch in so gewissen Handlungsmustern festhält. Ja. Gut, aber zurück zu dir. Ich habe den Ausdruck jetzt missbraucht sozusagen, um meine Fallgeschichte zu platzieren. Vielleicht fokussierst du nochmal dahin zurück oder auf den anderen Ausdruck.
Ach so, ich bin gerade am Überlegen, weil auf der einen Seite können wir jetzt ja zurück in die Struktur gehen, auf der anderen Seite überlege ich gerade, ob ich der Einladung folge, an deine Geschichte anzudocken. Da bin ich gerade am Sortieren, am Innerlichen, wo es mich gerade mehr hinzieht. Was ja vielleicht auch, sage ich mal, mit einer Veranstaltung, wo ich jetzt kürzlich war, hing, im Sinne von, was ist auf der einen Seite Plan und Struktur? Und was ist letztendlich das Leben, was dann passiert und wie lässt sich das gut ineinander bringen, wenn eben dann ja vielleicht meine Vorstellung und mein Plan, den ich hatte, eben auf das Leben trifft. Ich glaube ja, Mike Tyson oder sowas soll das, glaube ich, gesagt haben, dass der beste, oder dass der Plan so lange hält, bis dir halt einer mit der Faust aufs Gesicht schlägt. Irgendwie. Das ist, glaube ich, da ein Spruch. Und wo ich mir auch gerade denke, ja, okay, eigentlich hatten wir am Anfang hier, oder hatte ich ja drei Themen genannt und jetzt hast du ja dieses Männer- oder Vater-Thema angemacht. Ich mache einfach mal den Exkurs, weil ich ja auf einer Veranstaltung war. Da gab es unterschiedliche Selbsterfahrungsangebote. Und was ich spannend fand, war das Thema Bonding. Sagt dir sicherlich ja auch was. Für unsere Zuhörer KD nickt. Ich erläutere es kurz. Bonding ist letztendlich eine Therapie, Selbsterfahrungs-, wie auch immer, körperorientierte Methode, bei der es darum geht, einfach Nähe zu erfahren und dadurch letztendlich frühkindliche Erfahrungen in einer gewissen Art und Weise zu wiederholen, zu erleben, einen anderen Umgang damit körperlicher Nähe letztendlich zu erleben. KD, korrigiere mich gerne, falls ich da irgendwie jetzt großen Quatsch erzählt habe.
Mach ich gleich.
Machst du gleich. Okay, gut.
Nein, das ist okay.
Okay. Und da gab es eben die Möglichkeit der Selbsterfahrung. Ich habe mit dem Thema Bonding, ich würde sagen, immer mal wieder, was heißt geliebäugelt, immer mal drauf geschaut und geguckt, ist das was für mich, möchte ich mich da erfahren. Ich habe ja einige körpertherapeutische Erfahrungen schon selber gemacht, aber gerade beim Bonding ist es ja so, dass ich dann ja, gibt es verschiedene Settings, aber im Kern eine Person auf dich legt und dir ja wirklich sehr nahe ist. Also da geht es ja nicht darum, einfach selber eine körperliche Erfahrung zu machen, sondern in Interaktion mit einem Gegenüber. Und davor hatte ich mal ein bisschen Respekt, aber ich habe mir gesagt, so an diesem Veranstaltungswochenende, das schaue ich mir jetzt mal an, guck mal, was da so für mich passt. Und das war für mich insofern sehr wertvoll, weil ich dann auch drin saß und mich gefragt habe, da gab es ja auch so die Aussage, ne, überlegt euch schon mal, wem ihr das dann macht nach so einer kurzen Einführung. Und da habe ich so durch den Raum geschaut und habe mich auch gefragt, wie möchte ich das jetzt eigentlich machen? Mache ich es mir besonders schwer und sage einfach, ich stelle mich hin und gucke mal, wer am Ende übrig bleibt. Also mache das mit einer völlig fremden Person oder erlaube ich mir, es leichter zu machen und um mir jemanden rauszusuchen, den ich irgendwie sympathisch finde oder wo ich mir denke, da habe ich ein gleichen intuitives Maß an Vertrauen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es hat sich dann so gefügt, dass ich die Übung mit einem Mann gemacht habe und es war auch gezielt von mir der Wunsch, das mit einem Mann zu machen, der, glaube ich, gut bei sich bleiben konnte im Vergleich zu anderen Männern, die im Raum waren, wo ich eher so Themen wahrgenommen habe, die das vielleicht ein bisschen merkwürdig gemacht hätten. Und dann war es für mich tatsächlich sehr spannend, in diese Erfahrung zu gehen und dort einfach auch das, ne, wie du gesagt hast, auf emotional-körperlicher Ebene zu merken, erstmal, was es bei mir für einen Stress ausgelöst hat. Also es war hochgradig faszinierend, dort körperliche Nähe, was ja eigentlich was sehr Positives ist, was wir als Kind ja auch brauchen, ne, diese Nähe und Bezugnahme, das dort erstmal komplett mit einer Stressreaktion zu beantworten und wie die sich aber dann auch über die Zeit gelegt hat. Also es war eine sehr intensive Erfahrung für mich. Aber weniger dramatisch, als ich das im ersten Moment dachte, weil schon vorher dachte ich dann so, ne, ihr sucht euch gleich jemanden und mein Stresspegel ist so hochgegangen, wo ich mir dachte, okay, Robert, willst du diese Übung jetzt wirklich machen? War eine spannende Erfahrung und hängt für mich auch wieder damit zusammen, um jetzt vielleicht den Bezug zu deiner Geschichte zu bauen, dass ich festgestellt habe, dass ich ja, ne, mit dem Psychologiestudium und auch mit Menschen, mit denen ich mich gut verstehe, dass das in häufiger Form einfach Frauen sind. Und ich quasi salopp gesagt ein Männerthema habe und eigentlich jetzt eine meiner nächsten Entwicklungsaufgaben darin besteht, mir einen Männerkreis zu suchen oder einen aufzumachen oder wie auch immer, um dort letztendlich auch männliche Qualitäten mehr erfahren zu können, anstatt
Du
eben nur.
glaubst, dass Männer überhaupt welche haben Qualitäten?
Also ich gehe davon aus, dass ich auf jeden Fall Qualitäten habe als Mann und ich traue auch anderen Männern zu, dass sie Qualitäten haben und dass ich auf jeden Fall noch einiges zu entwickeln habe und andere vielleicht auch, ja.
Das ist ja wunderbar, dass die Überzeugung schon da ist, weil nach den langen Jahren des Absprechens, dass Männer auch Qualitäten haben, finde ich das schon als sehr wichtig zu betonen auch.
Ja, und ich glaube, dass tatsächlich ja auch Männer unter Männern ein sehr wichtiger Punkt ist, also mindestens für mich, aber ich glaube insgesamt, weil ja, wie du ja sagst, die Gesellschaft ja männliche Qualitäten häufig verpönt oder ins falsche Licht drückt. Also Aggressivität ist ja so ein Thema oder Reibungsfläche oder auch eine klare Meinung. Jetzt mal, was ja häufig eher so männlichen Prinzipien zugesprochen wird, weil das ja häufig kritisiert wird und ne, wenn du als Mann mal lauter wirst, dann bist du gleich gewalttätig. Oder wenn du irgendwie mal sagst, so nicht, dann bist du auch feindselig oder dergleichen oder destruktiv. Und das ist natürlich schade, weil da ja auch viel, viel Schöpfungskraft drin steckt in dieser Durchsetzungsstärke.
Ja, ich muss aber mal eine Lanze für die Frauen auch brechen. Ich kenne auch Frauen, die das sehr wohl zu schätzen wissen, wenn es eine klare Ansage gibt, weil das auch Rahmung, Sicherheit und Schutz auf der anderen Seite auslösen kann bei Frauen. Und gerade vielleicht auch bei Frauen, die so sehr feinfühlig sind und hochsensibel sind, die sich manchmal ein bisschen verlieren können in ihren ganzen Wahrnehmungen. Und von daher kann das durchaus ein wichtiges Angebot sein, was man denen da zur Verfügung stellen kann. Wenn man dann selbst auch noch unklar wird, weil man selbst so gepolt ist, dann kann das zusammen sehr schnell auch im Chaos enden. Ja, und die andere Frage ist, was mir dazu eingefallen ist, das ist ja auch eine Bewertung. Du bist jetzt, was weiß ich, autoritär oder zu streng oder was diese Bewertung über die Person sagt, die sie vornimmt. Ja, und ist das nicht vielleicht auch selbst nur ein Schutz oder eine gelernte Waffe, die jetzt vom Zeitgeist so propagiert wurde, dass Männer so und so nicht sein sollten? Und da kann man sich ja auch vorwehren, also selbst dann schützen mit solchen Argumenten, indem man das Böse in Anführungsstrichen nach außen legt. Da schließt das an, warum ich das vorhin so gesagt habe, wo du sagst, ich hoffe, ich mache nur Spaß, dass ich das beobachterunabhängig vorhin bezeichnet habe. Jetzt würde ich sagen, ich habe an deinen Reaktionen überhaupt nichts mit zu tun. Also das ist alles nur unabhängig von mir, Robert, wenn du jetzt so bist.
Ich versuche das gerade für mich zu begreifen. Das wäre quasi ja die Umkehrung. Ah ja, das heißt, da bist du ja nicht Beobachter unabhängig, sondern bist du ja auch wirkungsunabhängig.
Absolut, genau. Und da bricht natürlich meine alte systemische Schule durch, weil, also das war jetzt auf Paarebene eher gemünzt, glaube ich, oder zwischen Männern und Frauen der Dialog. Da ist die Frage, wer ist jetzt wie? Ja, also ist der eine zu streng, zu böse, wie auch immer? Und das zu sehen, ist das jetzt eine Folge auf das, was vorher war? Ohne jetzt in Streit zu geraten, wer hat jetzt angefangen, sondern dass man immer die Wechselwirkungsprozesse sieht. Und da meine ich, dass man dann bei sich vielleicht auch mal gucken kann, was habe ich damit zu tun? Oder wenn ich es nach außen verlagere und den anderen zum Unhold erkläre, dann bin ich ja erstmal fein raus und geschützt.
Also du sprichst gerade, zumindest nach meinem Verständnis, den Punkt an, der im Systemischen mit Interpunktion beschrieben wird, im Sinne von, ich setze willkürlich einen Anfangspunkt. Ich habe ja nur die Tür geknallt, weil du dich so und so verhalten hast. Und hättest du dich nicht so verhalten, dann hätte ich ja die Tür nicht knallen müssen. Worauf die andere Person natürlich dann sagen kann, ja, aber ich habe mich ja nur so und so verhalten, weil du vorher die Spülmaschine nicht ausgeräumt hast. Dann sagt die andere Person, ja, ich habe ja auch nur die Spülmaschine nicht ausgeräumt, weil du vor 2 Wochen mir mein Lieblingsbrötchen nicht vom Bäcker mitgebracht hast. Also es ist ja dann so diese willkürliche, das willkürliche Festlegen eines Anfangs und ja ein Ignorieren der Zirkularität der Kommunikation. Also habe ich das jetzt zumindest bei
Du
dir
hast das,
rausgehört.
hast mich sehr schön übersetzt.
Ja. Und das heißt, in der fortgeschrittenen Variante, wenn wir auf Streit oder Konflikte schauen, dann wären wir natürlich dort auch schnell beim Thema Streit 8, wo sich ja dann diese Prinzipien häufig gegenseitig befeuern, im Sinne von, ne, der eine läuft weg, der andere läuft hinterher, dann fühlt der andere sich bedrängt, läuft weiter weg und der andere sagt, oh, der andere rennt ja von mir weg, jetzt muss ich ja wieder hinterher rennen. Also das sind ja dann so Prinzipien, die häufig passieren und funktionieren.
Genau. Aber vielleicht noch mal zurück zu deinem Thema vorhin, das fand ich spannend. Im Prinzip hörte sich das für mich so an, was die Verhaltenstherapeuten haben ja diesen Ausdruck in die Therapielandschaft eingeführt von Exposition. Also dieses Aufeinanderlegen, so habe ich es verstanden, mit dem fremden Mann. Am Anfang eine hohe Stressreaktion. Also so wie die ja auch Angstbehandlung machen, in die gefürchtete Situation reinzugehen und dann zu warten, weil die Angst kann nicht dauernd sozusagen halt 100% sein. Irgendwann lässt sie nach und dass man dann eher zur Ruhe kommt und ja.
Genau, also ich meine, was ich ja spannend fand, ich hatte das im Nachgang auch mit dem anderen Mann noch reflektiert, also dann im Nachgang, der mich ja auch gefragt hat, wie das für mich war und wo ich halt gesagt habe, für mich war tatsächlich diese Separierung zwischen, verstandestechnisch war ich komplett ruhig und klar, also weil ich ja eben wusste, dass die körperlichen Stressreaktionen nur körperliche Stressreaktionen sind, aber es war hochgradig faszinierend, das halt zu beobachten, wie halt sowohl in meinem Oberkörper eine Anspannung war, als auch in meinen Unterarm. Und ich das, nee, nicht im Oberkörper, falsch, in meinem Frontalhirn. Ich hab's im Frontalhirn gemerkt und in meinen Oberarm. Unterarm, Unterarm. Auf jeden Fall, wie dort das einfach wirklich lang läuft. Ja, das mag jetzt vielleicht merkwürdig klingen für Leute, die vielleicht nicht diese Differenzierung bei sich schon mal erlebt haben, aber ich fand es halt hochgradig faszinierend zu merken, okay, ich bin gerade gestresst und auch so ein, ich will nicht sagen genervt sein, aber so ein Robert, das ist doch komplett unnötig, dass du jetzt so gestresst bist und trotzdem hat mein Körper diese Reaktion rausgefeuert. Und das halt zu erleben, noch gepaart, und da kommt jetzt, glaube ich, die Brust einher mit so einem leichten Gefühl von Traurigkeit und Trauer, das da war, was aber sehr unterschwellig war und dann nicht durchgebrochen ist. Das war halt schon spannend zu beobachten. Ja, wie viel einfach dort zeitgleich auf unterschiedlichen Ebenen zu beobachten ist oder zu erfahren.
Ja, aber das setzt ja schon einen sehr großen Reifegrad voraus. Also Beobachterkompetenz von, also du bist ja eins. Also du bist das Sensorium und gleichzeitig nimmst du etwas wahr. Du kriegst Informationen auf unterschiedlichen Sinnesebenen angeboten, Kanälen und musst gleichzeitig nimmst du das halt separiert vielleicht auch noch wahr. In welchen Körperteilen ist eine Anspannung? Wo sitzt Traurigkeit? Und. Und das finde ich, das ist schon, also wie du darüber sprichst, finde ich das spannend. Wenn ich in einer Stresssituation wäre oder war in der Vergangenheit, könnte mir das auch passieren, dass mich das alles so überflutet und ich das alles nur so diffus als eine ganze unangenehme eine Reaktion wahrnehme, eine Belastungsreaktion, ohne dass ich das vielleicht so spezifizieren kann, wo es besonders viel, besonders wenig ist, wie es sich vielleicht psychisch noch anfühlt und. Also, ja, da hast du scheinbar gewisse Fähigkeiten, Robert.
Ich wollte sagen, jahrelanges Training, also das ist ja jetzt auch nicht vom Himmel gefallen. Und ich kenne das, was du beschrieben hast, ja auch einfach so Überforderungssituationen, wo ich sage so, was mache ich jetzt oder komplett auf dem Autopilot laufe und vielleicht noch mitkriege, dass ich auf dem Autopilot laufe, aber den halt nicht gesteuert bekomme. Und ich glaube, auch wenn ich das jetzt nicht so hätte, wie ich es gerade beschrieben habe, hätte ich, glaube ich, mich auch nicht in diesen Erfahrungsraum begeben, weil also es war ja ein Gruppensetting und ich glaube, in einem Gruppensetting jetzt einfach auch in einer kurzen Zeit mich so einer Erfahrung auszusetzen. Also ja, ich bin durchaus jetzt offen, mal so ein Bonding, weiß ich nicht, Wochenendseminar mitzumachen, um mir die volle Breitseite zu geben. Aber zumindest in dem Kontext war es mir erstmal wichtig, das auszutarieren, im Sinne von, bin ich in Anführungszeichen schon so weit, mich dieser Erfahrung zu stellen, oder ist das immer noch was, was mir so große Angst macht, dass ich mich dem nicht stelle oder was so große Furcht in mir auslöst. Und von dem her hat es mich eigentlich gefreut, dass ich mich da getraut habe, weil ich, wie gesagt, ja schon immer mal in diese Richtung geschaut habe und immer dachte, das ist vermutlich zu krass, wer weiß, was da passiert. Und am Ende des Tages war es eine sehr wertvolle Erfahrung.
Ja, absolut. Das ist ja häufig, dass man im Vorfeld vielleicht gewisse Widerstände hat oder Vorbehalte, dass man manches auch ein bisschen komisch empfindet. Und wenn man sich dann, wenn man aber über diese innere Hürde gesprungen ist, entsteht ja manchmal auch so ein Gefühl von Befreiung und ach, es war gar nicht so schlimm, so nach dem Motto, Mutti, es hat gar nicht wehgetan, er hat gar nicht gebohrt. Ne?
Ja, oder ich meine, was ja dann, ich sag mal, vielleicht von der Körperebene weg, von der eigenen ja auch passieren kann, ist ja das Thema Erwartungserwartung.
Ja.
Also im Sinne von, dass ich ja die Erwartung habe, dass der Gegenüber sonst wie drauf reagiert. Also da gab es auch, da gab es auch im Rahmen dieser Veranstaltung wieder andere Gelegenheiten, wo ich damit in Kontakt kam, im Sinne von, was glaube ich, was andere über mich denken, inwiefern mache ich jetzt Sachen nicht, weil ich das Gefühl habe, dass andere mich bewerten könnten, obwohl eigentlich ich mich nur selber bewerte. Also da ist ja tatsächlich Beobachter unabhängig. Weil es ja gar nicht darum geht, ne, wie finden die anderen das, sondern was glaube ich, wie die anderen das finden. Also von dem her hatte ich da auf dieser Veranstaltung einen sehr umfangreichen Selbsterfahrungsraum, wo ich einerseits mit mir schon bekannten Themen in Berührung kam, wo ich dachte, okay, das war jetzt für mich nichts Neues und wo ich aber auf der anderen Seite zumindest jetzt durch diese körperorientierte Übung für mich nochmal eine Grenze überschritten habe, wo ich dachte, ja gut, da habe ich auf jeden Fall nochmal was Neues erlebt, was mir bis dato in der Form nicht bekannt war und wo ich in Zukunft auf jeden Fall drauf aufbauen kann.
Okay. Das heißt, für dich gehört der Körper, das Körperempfinden auch in jedem Fall mit so einem Beratungsraum und Therapieraum.
Absolut. Also zumindest, wenn der Gegenüber das ja auch möchte. Ich meine, da gibt es ja, ich sag mal, ein breites Spektrum von und bis. Also derjenige, der das angeleitet hat, hat auch gesagt, na, in der Psychotherapie, jetzt in der klassischen, wird der Körper ja auch immer sehr stiefmütterlich behandelt, weil da natürlich schnell Emotionen auch ins Spiel kommen können und weil dann vielleicht die Therapeutin oder Therapeuten mit ihren eigenen Emotionen gar nicht so gut im Einklang stehen und deswegen sagen, ne, man darf in der Therapie jemanden nicht in den Arm nehmen und man darf niemanden irgendwie die Hand halten oder dergleichen. Also gibt es ja teilweise Psychotherapieschulen, das kenne ich zumindest noch aus den Erwähnungen im Studium, wo da ja ein großes, ne, körperliches Abstinenzgebot war, also nicht nur Abstinenzgebot im Sinne von, dass du jemanden dort nicht sexuell ausnutzt oder finanziell und solche Sachen, die ja alle gut und richtig sind, sondern auch, ne, bitte ja, den Gegenüber nicht anfassen oder in irgendeiner Form in den zwischenmenschlichen Kontakt gehen. Und das ist ja, wie gesagt, dann eine sehr spezielle Form, aber es gibt ja auch die Möglichkeit über Aufstellungsarbeit oder dergleichen oder einfach mal jemanden einzuladen, zu spüren, wo sich vielleicht ein Gefühl gerade äußert im Körper, diesen ja mit einzubeziehen. Also In den Beratungssettings, in denen ich unterwegs bin, wenn sich's anbietet, lade ich die Leute auf jeden Fall auch ein, in den Körper zu gehen und einfach mal da in der Hinsicht aktiv zu werden, um es eben auch auf der Ebene zu begreifen. Wie gesagt, das, was ich gemacht habe, braucht, glaube ich, nochmal ein spezielles Setting, eine spezielle Ausbildung, und einen passenden Rahmen. Das würde ich jetzt nicht machen, aber den Körper zu verwenden, ist auf jeden Fall sinnvoll.
Ja, passender Rahmen, da sprichst du das Richtige an. Mir fiel gerade noch mal so ein, ich habe schon solche Übungen gemacht, früher als vielleicht 15-, 16-Jähriger, glaube ich, war die Phase, wo das anfing. Da war der Kontext, aber der Sportkontext. Und in unseren Trainingseinheiten war das so, dass man sich auch auf den Körper des anderen legen sollte oder gegeneinander springen sollte. Und unterschiedlichste Phänomene. Ich weiß, dass das dann so ein bisschen so ein komisches Gefühl ausgelöst hat, dass ich dann meinem Mitspieler in einer anderen Form so nah war. Man lag dann plötzlich auf dem Rasen, man lag eine Zeit auf ihn und das war natürlich was völlig anderes. Da war das, also da habe ich das so minimal vielleicht gespürt, aber das war ganz interessant. Andererseits hätte ich mich gefragt, wenn du damals als Praktikant zu mir gekommen wärst und hättest gesagt, okay, am zweiten Tag vielleicht, ich lege mich jetzt erstmal auf Sie, Herr Wegner. Wäre vielleicht ein bisschen komisch gewesen. Sondern deswegen ist das Setting natürlich schon wichtiger als das, aber ich glaube, dass es halt soziale Kontexte gibt, wo das einfacher und natürlicher ist, wo das dann halt dazugehört, wo man nicht mit so einer Stressreaktion reagiert. Wenn der Trainer sagt, wir müssen die körperliche Nähe jetzt mal ein bisschen üben mit unterschiedlichen Übungen, und dann ist ein Part dabei, wo man sich mal ruhig auf den anderen legt und den Körper wahrnimmt und spürt, dann ist das was anderes, glaube ich, vielleicht als auch in so einem Workshop.
Ja, und was ich daran ja spannend finde, also gemeinhin zwischen den Geschlechtern, also zwischen Männern und Frauen, wenn wir jetzt in dieser, oder wenn ich in dieser Dualität bleibe, ist das ja, ich sag mal, natürlich, also häufig auch ja in einem sehr sexuellen oder in einem sexuellen Kontext, letztendlich die körperliche Nähe. Ich glaube, Frauen teilen im Mittel eher nochmal körperliche Nähe, aber gerade für Männer unter Männern ist es ja eher
Das
verpönt,
meinte ich.
sich körperlich nahe zu sein. Genau, und aber wo du ja sagst, der Sportkontext ist ja quasi ein legitimer Rahmen, wo auch Männer nah sein dürfen, ohne dass sie ja Gefahr laufen, dann gleich als homosexuell oder dergleichen abgestempelt zu werden, was ja für manche dann eine bedrohliche, ne, Zuschreibung wäre. Und wo es ja eigentlich in unserer Gesellschaft erstrebenswert ist, dass ja Menschen miteinander Nähe teilen und eben ja nicht nur, um halt Sex zu haben oder meinen, Sex haben zu müssen, sondern einfach als Ausdruck von Nähe, Zuneigung, Intimität und miteinander sein, weil ja eigentlich körperliche Nähe was sehr Natürliches ist oder zumindest sein kann.
Ja, das sehe ich auch so.
Ja, hatten wir jetzt einen ganz schönen Exkurs.
Gut, ja, das entsteht vielleicht, wenn man sich nicht vielleicht zu stark in ein vorgegebenes Schema presst.
Ja.
Nichtsdestotrotz haben wir das ja immer, und ich komme jetzt schon langsam unter Druck, ob ich nicht noch ein paar andere Themen aus unserer Vorbereitung ansprechen soll, damit die auch nicht ganz umsonst war, die wir gemacht haben.
Ich bin da jetzt insofern tiefenentspannt, wo ich mich gerade gefragt habe, setzen wir heute einfach mal nach einem kürzeren Rahmen schon den Punkt und lassen es so stehen? Oder machen wir noch was auf? Also ich lebe mit beiden Sachen gut. Und ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja auch so an unser einstündiges Format gewöhnt. Ist die Frage, ob wir jetzt mal was anders machen oder ob wir sagen, nein, wir nutzen die 20 Minuten noch, die wir haben.
Ja, wenn uns noch was Interessantes einfällt. Also ich wir können ja mal einen absoluten Themenwechsel machen. Bin ich mal gespannt, wie du darauf reagierst. Wie hast du denn die jüngsten aktuellen politischen Entwicklungen so wahrgenommen in Berlin mit der verschobenen Wahl der Kandidatinnen für das Bundesverfassungsgericht?
Da bringst du jetzt wirklich einen sehr harten Bruch, wo ich mir denke, von Selbsterfahrung hin den harten Cut zu Politik. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe davon noch gar nichts mitbekommen, weil ich jetzt in den jüngeren Wochen wirklich sehr häufig oder zu großen Teilen im Urlaub unterwegs in quasi geschlossenen Räumen war, in Anführungszeichen. Von dem her ist das Thema vollkommen an mir vorbeigegangen. Das ist da meine klare, prägnante Antwort drauf.
Ja, aber das ist doch auch nochmal ein schönes Zeichen, dass man sich, weil ich habe gerade heute Morgen mit jemandem gesprochen, der war durch das Thema extrem emotionalisiert und konnte sich gar nicht wieder beruhigen und auf was anderes einlassen. Und da habe ich gedacht, ah, so, dass es ja auch das Phänomen gibt, dass das alles an einem vorbeigeht, was draußen in der Welt so passiert, was andere total aufregt und trotzdem die Fähigkeit da ist, die Aufmerksamkeit nur da zu lassen, was einem gerade im Augenblick wichtig ist. Und viele, also was heißt viele, oder die einen, die das dann vielleicht überbewerten, wie dieser Mann heute Morgen, oder aber gleichzeitig zwar bei sich kurz zu sein, aber immer wieder nach außen zu switchen, um zu gucken, was passiert im Außen.
Ich greife mal die jüngsten Ausführungen auf, um eins der Anfangsthemen damit zu verbinden. Also da hatte ich ja den Begriff Echokammern genannt, der ja damit auch in einer gewissen Hinsicht korrespondiert, der aber tatsächlich für mich anders gemeint ist, weil ich habe mir dann auch aufgeschrieben, das sind eigentlich eher Forschungsräume, weil es ja dieses Spannungsfeld gibt zwischen diesen, ich sag mal, großen gesellschaftlichen Themen. Ich meine, wir hatten, glaube ich, auch schon immer mal wieder hier drüber gesprochen oder an anderer Stelle, dass ich ja auch mich immer auf LinkedIn bemüßigt fühle, irgendwelche Gegenpositionen zu vertreten und so weiter und so fort. Und wo ich jetzt für mich immer mehr realisiere, es braucht eigentlich die Rückkehr wieder in das Kleine und aber weniger im Sinne der Echokammer, wo ich nur meinen eigenen Schall höre und die Selbstbestätigung, sondern in Forschungsräume, in Austauschkreise, die aber für mich tatsächlich sehr analog sind. Und wo ich glaube, dass das auch gesellschaftlichen großen Mehrwert bringt, gar nicht jetzt die großen politischen Gefechte zu kämpfen oder zumindest nicht nur, sondern sich ja auch wieder auf einen kleinen Raum zu besinnen, um da mit anderen, vielleicht auch anders denkenden Menschen in Kontakt zu gehen, um dort einfach, ja gut, jetzt klinge ich schon sehr hochtrabend, so ist es eigentlich gar nicht gedacht von mir, aber das schwingt sicherlich mit, Demokratie oder Unterschiedlichkeit im Kleinen zu erleben und auch zu erfahren und zu gestalten, anstatt eben immer über die Dinge zu reden, gerade weil ja eben dieses Miteinander in, ich sag mal, diffusen Formaten eher schwierig ist, ne? Also wenn ich da Kommentarspalten in der Zeitung lese oder auch wenn ich auf mich selber schaue und mit meinen LinkedIn-Kommentaren, da ist ja eigentlich immer wenig zu holen, sondern die Unterschiedsbildung passiert, glaube ich, ja häufig eher in kleineren Kreisen, also jetzt, ich sag mal, in so einer Art Stammtisch, nur eben nicht wie ich zumindest davon immer gehört habe, dass die Leute sich alle gegenseitig wechselseitig bestätigen und sagen, ja, genau, sondern ein Stammtisch im Sinne von, wir kommen mit unterschiedlichen Menschen zusammen, um dort in den Austausch zu gehen und von und miteinander zu lernen. Also quasi so, wie wir das ja auch in einer gewissen Art und Weise tun, nur halt analog und größer. Und das ist ein Thema, was mich gerade umtreibt, weil ich, wie gesagt, jetzt ja in verschiedenen, auf verschiedenen Veranstaltungen waren, die eben abgeschottet waren von der in Anführungszeichen Wirklichkeit oder von der Umwelt im Außen und die dann ganz andere Erfahrungen ja auch ermöglichen durch diese Dichte, durch diese auch, ich will nicht sagen Enge, aber Nähe, als wenn das so beliebig, ich sag mal, im Vorbeigehen passiert, wie es ja, wie der Kontakt ja sich häufig gestaltet. Und das ist ein Aspekt, den ich, also mindestens für mich als sehr wichtig erachte, einfach dort Forschungsräume oder Begegnungsräume aufzumachen, wo halt tatsächlich auch Begegnung und Interaktion möglich ist, wo auch Vertrauensbildung möglich ist, als immer nur diese flüchtigen Auseinandersetzungen halt im Internet oder auch an anderer Stelle. Das hat mit mir jetzt nochmal resoniert, also auch in Bezug auf auf deine politische Einladung, die ich zumindest in der Form ablehnen musste oder zumindest wo ich nichts Brauchbares oder Inhaltliches zu
Gut.
sagen konnte.
Ich habe es akzeptiert, dass ich mit meinem Versuch gescheitert bin.
Ja, zumindest auf der inhaltlichen Ebene, aber
Ja.
ich meine, auch prozesstechnisch ist das ja auch spannend. Und ich meine, wenn du wolltest, könntest du ja mir einen kurzen Abholer geben, wie die Situation sich gestaltet, und dann habe ich sicherlich auch eine Meinung
Nein,
dazu,
nein,
also.
das möchte ich da nicht weiter thematisieren, weil dann das würde den Rahmen ein bisschen sprengen und wir würden so viele Themen aufmachen, die sich für mich in dieser ganzen Geschichte darin verbergen und enthalten sind. Das wäre sehr viel. Ja, ansonsten, was war denn oder unser Thema, dein Thema, fangen wir bei dir an, der Woche sozusagen in deinem ganz persönlichen Leben? Fällt dir da irgendwas Spontanes ein?
Mein Thema der Woche, ich gehe mal davon aus, mein Thema der letzten Woche, weil wir haben heute Montag, das so als, weil ansonsten, ja, alles gut, aber zumindest jetzt bei einer normalen Kalenderrechnung, mein Thema der Woche. Mein Thema der Woche war tatsächlich das vorhin schon mal angedeutete Spannungsfeld zwischen Struktur und quasi Chaos oder Struktur und Flexibilität, weil ich auf einer Veranstaltung war, wo das letztendlich so über die Oberüberschrift war, also Struktur und Chaos, es hieß ein bisschen anders, aber inhaltlich war es entsprechend übertragbar. Und einerseits das im Außen zu beobachten, also die Veranstaltung, auf der ich war, war auf der einen Seite zeitlich sehr strikt organisiert. Also da gab es klare Pläne, wann gibt es Essen, wann findet eine Veranstaltung statt. Da gab es auch wenig Spielräume, sondern der Beginn war der Beginn. Und also da waren die Zeiten pünktlicher als die Bahn erlaubt. Und auf der anderen Seite ist dieses Strukturprinzip innerhalb der Veranstaltung mitunter gar nicht zum Tragen gekommen. Da war plötzlich sehr wenig gerahmt, da war sehr viel, ich bin jetzt zwar derjenige, der den Raum aufmacht, aber ich halte den Raum nicht und ich sorge nicht für Sicherheit, sondern es ist eigentlich so ein Wackelpudding, der dann irgendwie entsteht, also zumindest in meinem Erleben. Und das fand ich spannend, dass mir auf der einen Seite zu viel Struktur war, auf der einen Stelle und auf der anderen Stelle zu wenig und dass es für mich quasi das Getausch gebraucht hätte. Und zeitgleich für mich auch spannend war die Auseinandersetzung mit mir selbst. Wo strukturiere ich mich denn und wo lasse ich mich auch flexibel auf was ein? Und da quasi so dieses Wechselspiel sowohl im Innen als auch im Außen zu beobachten. Also da, das würde ich so als mein Thema der Woche benennen. Eben dort die Eigenbetrachtung, wie viel Struktur brauche ich wo, wie viel Chaos oder Unstrukturiertheit ertrage ich oder wie kann ich mit dem gut umgehen an anderer Stelle, das beschreibt mein Thema der Woche, glaube ich, ganz gut.
Mein Thema der Woche war, dass ich, also ich habe mich seit ein paar Wochen oder seit 2 Monaten circa, habe ich mich entschieden, mit 2 anderen Männern zusammen eine Geschäftsidee zu verfolgen. Und das Reizvolle für mich war daran, dass ich das Gefühl hatte, ich habe da gar keine Ahnung, also von dem eigentlichen Produkt, um das es geht. Und fand es aber spannend, an einem Vorgang mitzuwirken, wo es mal nicht um mich als Person und um Sprache ging und um meine beobachterabhängigen Äußerungen und Wahrnehmungen, sondern dass man wirklich ein Produkt hat, was man anfassen kann, was man riechen kann und so weiter. Und sind alles, also die anderen beiden Männer sind auch zwar halt jünger als ich, aber auch ein bisschen älter und haben auch mehr oder weniger schon Scheitererfahrungen mit Menschen gemacht und im Job und sind relativ reflektiert, was ihre eigenen Muster anging. Und wir haben uns dann mal zusammengesetzt, also ich kannte die vorher nicht. Die beiden kannten sich zwar vorher etwas, aber auch nicht gut. Das hat sich alles so durch wirklich Zufall ergeben. Und mein Thema der Woche war, daraufhin nochmal etwas anderes zu machen, als wie so klassische Firmengründungen ablaufen. Ja, Start-ups beispielsweise, wo alles sehr schnell ja auch letztendlich auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist und wir über unsere Werte gesprochen haben, wie wir selbst miteinander umgehen wollen. Das war für mich nochmal sehr spannend, also das jetzt alles auch mein Fachwissen, wie du das in deiner Bonding-Erfahrung erlebt hast, also ich selbst Bestandteil bin und gleichzeitig aber diese unterschiedlichen Beobachterperspektiven habe, wie gehen wir miteinander um, wo zeigen sich die Muster, wo kommen wir in was Ungutes rein, aber wie können wir dann unsere Grundidee und Philosophie umsetzen, dass wir sagen, dass das Produkt umso attraktiver wirkt, je besser unsere Umgangs- und Beziehungskultur untereinander ist. Also, dass sich das überträgt in irgendeiner Form, ja, resoniert, abfärbt oder welche sprachlichen Begriffe man auch immer findet. Das fand ich nochmal hochgradig spannend. Also ist sowas möglich, da Unterschiede zu machen, was anderes zu machen. Also ich benutze das mal so als eine Art Experiment auch. Und das war so mein Thema der Woche, weil ich ja viele Unternehmen, Teams, Startups beraten habe. Und jetzt aber plötzlich selbst Bestandteil zu sein, also mehrere Rollen in meiner Aufgabe zu haben, das war für mich spannend.
Gut, das heißt,
oder nach wie vor. Mhm.
Das heißt, da klingt es ja für mich auch so durch, dass du auf der einen Seite auch einen Forschungsraum hast, wo du auch sagst, ich oder wir probieren uns mal aus, gucken, was entsteht. Da ist jetzt, oder kommt für mich so an, nicht so der Druck dahinter, da muss jetzt was bei rumkommen, sondern es ist so, wir schauen mal, wie sich's entwickelt, und wenn sich's entwickelt, ist gut, und wenn sich's nicht entwickelt, ist auch okay.
Genau. Also das sind alles, also wir sind alles, die haben alle irgendwie ihre eigenen Möglichkeiten, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das machen die auch, aber trotzdem finden wir es spannend. Und wir hatten gerade heute Morgen eine Videositzung, unseren wöchentlichen Kurzaustausch. Und ich hatte so die Grundwerte nochmal so zusammengeschrieben, und da haben wir drüber gesprochen. Und dann sagte der eine, sagte also, auch wenn kein Geld rauskommt, wenn es mein Leben glücklicher und zufriedener macht, hat sich der ganze Einsatz gelohnt. Das fehlte ihm noch, das sollte ich noch mit aufnehmen. Mhm. Das hat mich sehr stark angesprochen. Mhm.
Finde ich schön, weil das, glaube ich, ja dieser Forschungs- oder Begegnungsraum oder diese Echokammer ist, die ich ja vorhin meinte, dort einfach zu schauen, ne, wo finde ich die Sachen jenseits all dieser sozialen Medienversprechen, was mich halt erfüllt, wo ich halt Freude dran empfinde, weil ja die sozialen Medien immer dazu einladen, zu gucken, ne, ich poste alle Sachen online und ich brauche diese oder jene Statussymbol oder diese oder jene Erfahrung, und einfach da wieder, ich sag mal, eher so eine Rückbesinnung auf das Ursprüngliche, ne, dieses gemeinsame Gestalten, das in Kontakt gehen, das zu schauen, wie können wir gemeinsam was kreieren oder auch nicht, das auszugestalten. Und nur um für mich den Prozess innerlich abzurunden, bringe ich da jetzt noch das Wort Neuorientierung vom Anfang rein, weil ich das da auch mit rausgehört habe, ne, dass du dich ja auch nochmal dort neu orientieren musst, wie gehe ich eigentlich dort in Kontakt, wie definiere ich eigentlich meine Rolle, wie definieren auch die anderen ihre Rolle. Und das finde ich insofern spannend, weil ich mich kürzlich beworben habe im Hobbybereich.
Ach so.
Im Hobbybereich bei einem Impro-Theater-Ensemble, und da bin ich jetzt in der Probezeit, und da war für mich dann auch spannend, dass bei mir auch gleich wieder so die Orientierungssynapsen angesprungen sind. Ja, das ist ein bestehendes Ensemble, da sind auch nochmal andere Leute mit dazugekommen, die sich kennen, und ich komme als ein Einzelner dazu. Wie fügt sich das eigentlich? Was sind die unausgesprochenen Regeln? Was sind die ausgesprochenen Regeln? Was wird erwartet? Wie viel kann ich noch sein, und wie viel muss ich mich assimilieren, um eben auch dazugehören zu können? Verbunden auch mit der Frage, welche Spielräume gebe ich mir eigentlich in Bezug auf Assimilation oder Nicht-Assimilation? Das war einfach sehr spannend, wo ich auch, also das lange in der Form nicht erlebt habe, dass ich auch mich gefragt habe, wie gestaltet sich das eigentlich? Wie hole ich mir Informationen ein? Kommt es schon komisch an, wenn ich sage, hier, ich würde mal gern so wissen, was eigentlich die informellen Regeln sind? Ist das schon quasi ein Fauxpas aus Sicht der, ich nenne es jetzt mal Organisation, auch wenn es jetzt einfach nur eine Hobbystruktur ist? Aber das fand ich nochmal sehr spannend zu erfahren. Das gibt es ja auch im Arbeitskontext sehr häufig, dass wenn jemand irgendwo da neu dazukommt oder sich auch ihr jetzt ja zu dritt formiert, ja auch einfach in jedem inneren Menschen bewusst oder unbewusst Prozesse ablaufen, die dann ja eben mehr oder minder auch ins Außen gebracht werden können, sollen, müssen, dürfen. Und damit habe ich jetzt meinen inneren Frieden zu den drei Punkten vom Anfang gefunden, weil wir jetzt alle drei besprochen haben. Aber vielleicht hast du ja noch eine spontane Resonanz auf meine jüngsten Ausführungen.
Nein, ich fand das sehr schön, dass du das nochmal so gut gerahmt hast zu den ersten drei Begriffen, die du da eingeführt hast, alles gut in Beziehung gesetzt. Also wenn ich mal in die anmaßende Position des Lobes gehen darf. Also von daher finde ich das einen sehr gelungenen Abschluss heute. Und lassen wir wie immer die Inhalte wirken bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ach so, eine Frage hätte ich doch noch, fällt mir gerade ein. Hast du irgendwelche Feedbacks erhalten zu unserem Podcast-Vorstellungsrunde?
Bisher noch nicht.
Bisher noch nicht. Ich war ganz überrascht. Ich hatte ja auch, du hattest ja bisher als einziger reagiert auf meinen LinkedIn-Post. Und in den ganzen Jahren, seitdem ich da bin und hin und wieder was schreibe und veröffentliche, habe ich nie nur einen Like bekommen, wie man so sagt. Und das warst du. Und da ging meine Hypothesenmaschine, Bildungsmaschine an. Da habe ich gedacht, ob das mit dem Text zusammenhängt. Also ich habe sehr viele Leute haben sich das angeschaut. Aber nicht ein, also außer von dir hat sich da namentlich gezeigt, weil diese Formulierung, die ich da gefunden hatte in dem einen Tagebuch dieser Person, dass dieses ungute Gefühl entstehen kann, beziehungsweise wir das ungute Gefühl vermeiden wollen, plötzlich festzustellen, dass unser Leben verfuscht sein kann. Da habe ich gedacht, oha, das kann doch noch eine andere Dimension ausgelöst haben.
Das hatte auch wirklich Power und ich meine, ich bin fast versucht zu sagen, auch wenn das eigentlich fast einen neuen Kreis aufmacht, ich stehe häufiger in meinem Leben oder stand schon häufiger in meinem Leben an dem Punkt, wo ich mir dachte, okay, Robert, irgendwie kannst du nochmal alles auf Reset drücken und nochmal neu anfangen, auch wenn das natürlich nicht geht und zugleich natürlich trotzdem geht in der Paradoxie. Aber ich konnte mit dem Begriff verfuscht sehr gut resonieren, weil ich das schon häufiger in Bezug auf mein Leben hatte und ab und zu auch immer noch habe. Also ich fand das tatsächlich einen sehr gelungenen LinkedIn-Beitrag, das hatte ich dir ja auch geschrieben, beziehungsweise eine sehr gelungene Beschreibung eigentlich letztendlich ja auch unserer Podcast-Folge. Aber ich finde es auch immer spannend, also mir geht es manchmal auch wie dir, dass Leute im Hintergrund immer sagen, ja, und dann habe ich von dir den Beitrag gelesen und da, das fand ich super und ich denke mir immer so, ja, okay, hättest du mir das jetzt nicht mal ein halbes Jahr später gesagt, hätte ich nie gewusst, dass das irgendwer liest, weil da gerade bei solchen sensiblen Themen, glaube ich, die Resonanz höchstens im Verborgenen passiert und sich, glaube ich, wenig da öffentlich hinstellen und sagen, ja, so ist es.
Ja, das stimmt. Aber unabhängig davon habe ich eine E-Mail bekommen von einer Person, die mir komplett fremd ist, die mich würdigte für einen Vortrag. Ich wusste gar nicht, was das für ein Vortrag war und hat das so ein bisschen ausgeschmückt. Und dann hat mich das neugierig gemacht, was sie da überhaupt meint. Und ja, meinte sie, sie sei da in so einem Ausbildungsinstitut und die hätten verschiedene Aufnahmen hier von Auditorium, Netzwerk und da wären von mir Sachen dabei und sie hätte sich das mal angehört und das hätte sie total angesprochen. Also sowas gibt es dann auch. Aber gerade bei diesem Thema, da habe ich gedacht, oha, das ja. Lässt man besser nicht an sich zu nah ran.
Vielleicht gibt es dann auch Stammhörerinnen und Stammhörer, die auch auf LinkedIn sind und sich dann deinen Beitrag da einfach mal durchlesen und gucken, was es in ihnen auslöst. Ich war, wie gesagt, sehr gerührt und ich habe ja auch gesagt, Kathi, eigentlich musst du in Zukunft unsere Texte schreiben, weil ich den gelungener fand als meine Podcast-Beschreibung. Vielleicht machen wir ihn sowohl als auch in Zukunft raus und wenn nicht, geht es ja nicht um die Beschreibung, sondern das, was wir letztendlich hier besprechen, beziehungsweise noch mehr das, was die Leute ja in Resonanz auf unsere Gespräche erfahren.
Ja, also da würde ich jetzt unseren Wechselwirkungsaspekt nochmal nehmen. Ohne deine Vorarbeit wäre ich nie darauf gekommen, Robert, also von daher.
Von daher lassen wir das jetzt in gegenseitiger Wertschätzung so stehen, freuen uns über Rückmeldungen und Resonanzen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer und allen bis dahin eine gute Zeit.
Eine gute Zeit. Tschüss.
Tschüss.